Es kommen noch Blätter nach. Schwester Ida holt gerade noch welche. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja, es ist gut, Gott zu loben am Morgen. Wir fangen heute an mit einem altbekannten Loblied, Nummer 48. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und, ja. Und während Sie aufschlagen, möchte ich eine Nachricht weitergeben und gleichzeitig ein Gebetsanliegen. Gestern rief Frau Meier aus Tübingen an und sagte, mein Mann ist zum Arzt gegangen und der Arzt sagte, Sie müssen da bleiben im Krankenhaus und einen Bruch operieren lassen, den darf man nicht länger warten. Also da gibt es ja verschiedene Stadien, aber es war so, dass er gestern im Krankenhaus bleiben musste und entweder gestern Abend oder heute Morgen operiert wird. Und das ist einmal für die Familie ein ganz großer Einschnitt, weil Dr. Meier war so gut wie nie im Krankenhaus. Also, und auch jetzt ist es Ihnen natürlich ganz, ganz arg, weil Sie haben beide gern für hier zugesagt. Ja, das ist, und wir wollen auch beten für die Familie. Und dann haben wir gestern Abend gleich eine ganz große Hilfe erfahren. Familie Strebel hat entschlossen, noch weiter da zu bleiben und Dr. Strebel wird die Tage von Dr. Meier ausfüllen. Dafür danken wir ihm und der ganzen. Ja. Und dafür danken wir ganz, ganz herzlich. Also, wir wissen, was es bedeutet, schon als Einzelperson zwei Tage hin und her ist viel. In so einem Lebenslauf und dann als Familie noch großen Respekt vor dieser Flexibilität. Frau Strebel wird jetzt noch einiges absprechen, telefonisch, deshalb sitzt sie gerade nicht hier. Ja, jetzt würde ich vor dem Lied noch gleich auch beten für die Familie Meier und auch für Familie Strebel. Herr Jesus, du weißt jetzt um diesen Schrecken, dass Dr. Meier jetzt doch im Krankenhaus bleiben musste. Du weißt, ob er jetzt gerade operiert wird oder ob es heute Nacht schon war. Wir beten für ihn und seine ganze Familie, vor allem seine Frau. Segne du sie mit deinem Frieden, mit deiner Geborgenheit. Lass sie erfahren, ich bin der Herr, dein Arzt. Wir beten um Segen für die Ärzte, für alle, die sich um ihn mühen, dass du ihnen geschickte Hände gibst und wachst über jedem Handgriff, dass auch kein Missgeschick passiert, dass ihm wohlgetan wird. Und wir beten um Erholung und Heilung, dass der Eingriff wirklich gut tut. Danke, Herr Jesus. Und wir danken dir auch für diese spontane Hilfe durch Familie Strebel. Bitte segne du die ganze Familie, heute auch bei allen Umstellungen. Segne du Dr. Strebel für die Vorbereitung für die weiteren Tage. Danke für diese großen Zeichen deiner Hilfe. Und wir stellen uns unter deinen Segen und rechnen mit dir, dass du dir in diesem Bibelkurs schaffst, was dir für deine Leute, für uns wichtig ist. Amen. Ja, und wir singen jetzt dieses alte, weltweit bewährte Loblied Nummer 48.
Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen. Ich weiß aus eigener Erfahrung als Referent, der vierte Tag ist hart für den Referenten. Mal schauen, wie dann der fünfte und der sechste wird. Ich glaube, es ist auch die Zeit, um Ihnen, bevor wir zusammen beten, noch ein kleines Modell vorzustellen von mir, dass ich die Perfektionismusfalle halte. Ich finde, es ist auch ein guter Zeitpunkt dafür. Ich könnte mir vorstellen, dass beim einen oder anderen so der Eindruck entsteht, es ist schon ziemlich viel. Es ist schon ziemlich dicht. Und Es ist ein ehemaliger deutscher Politiker, der gesagt hat, Perfektionismus ist das Übel unserer Zeit. Also ein säkularer Politiker hat das gesagt. Ich habe das Gefühl, es gibt auch eine fromme Spielart dieses Perfektionismus. Und ich möchte diese kurz vorstellen mit dieser Zeichnung, die ich Ihnen schon am Flip gemacht habe. Denken Sie mal mit mir mit. Das Entscheidende, das absolut Entscheidende, oft auch in meiner Beratungstätigkeit, sind nicht die anderen Menschen, ist nicht das Unternehmen, ist nicht das Budget, es sind auch nicht die Fähigkeiten der anderen Menschen, sondern das absolut Entscheidende, womit ich meistens zu tun habe, sind die eigenen Erwartungen. Das ist das absolute Zentrum. Und es scheint mir, als hätten viele Menschen hier gerade in Europa, stelle ich das vor allem fest, sich eine eigene innere Latte so gelegt im Laufe der Zeit, die unangefochten einfach König und Gott sein durfte über viele Jahre und Jahrzehnte. Wir sind verwöhnt, unglaublich verwöhnt. Und wir haben uns sehr bequem eingerichtet. Ich sage nicht von allen, dass es bei Ihnen jetzt allen der Fall ist, ich spreche jetzt mal generell. Das heißt, gesellschaftlich ist es toleriert und erlaubt und sogar erwünscht, sich eine eigene hohe Latte einzurichten. Und darüber sprechen wir sehr wenig und wir Christen sind besonders anfällig, selber eine solche hohe Latte sich selber einzurichten. In der Psychologie gibt es einige Bücher auch zu dieser Thematik und jemand hat einmal gesagt, Perfektionismus, ich glaube war Ulrike Zöllner, sie sagt, Perfektionismus kann man nur auf einem kleinen Teilbereich durchhalten, niemals im ganzen Leben. Perfektionisten sind immer partielle Perfektionisten, das heißt, sie haben andere Bereiche im Leben, wo sie es einfach laufen lassen müssen, weil die Kraft gar nicht reicht. Nun jetzt zur inneren Latte an einem solchen Bibelkurs. Ich weiß nicht genau, welche das ist. Es kann ja auch beziehungsmäßig sein. Ich habe bestimmte Erwartungen. Nun bezogen auf den Unterricht könnte es sein, dass ich mir vornehme, zum Beispiel, ich möchte gern alles mitbekommen. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Also es muss ja nicht so bei Ihnen sein. Ich möchte gern alles mitbekommen. Das wäre so die obere Linie, meine eigene Latte. Und dann gesellt sich die Realität dazu. Ich habe das mit einer unteren Linie mit ist beschrieben, so wie es dann wirklich ist. Sie ist viel tiefer. Ich merke, ich bin abgelenkt oder verwirrt oder plötzlich kommen Dinge hoch, die ich eigentlich gedacht hätte, oh nein, lieber nicht. Und jetzt kommen sie trotzdem hoch. Es gibt Ärger, es gibt vielleicht auch Störungen von Angehörigen, die mich nicht in Ruhe lassen in diesem Bibelkurs. Übrigens, wenn sie nicht in Ruhe gelassen werden an diesem Bibelkurs, dann denken sie daran, es gibt noch einen Feind, der nicht will, dass sie im Bibelkurs sind. Nur so kleine Anmerkung, Klammer geschlossen. Und jetzt ist es so, dass wenn ihr Ist viel kleiner ist als ihre Latte, die sie sich eigentlich vorgenommen haben, dann habe ich ihnen rot eingezeichnet, dann gibt es eine Spannung. Je höher diese Abweichung zwischen den eigenen Erwartungen und dem Ist ist, desto höher, größer wird die Spannung und Menschen reagieren unterschiedlich darauf, aber diese Spannung absorbiert Kraft und was passiert? Die Ist-Leistung geht noch mehr runter und der Frust wird noch größer und dann wird die Spannung auch noch größer. Ne? Sie merken, es ist so ein Kreislauf, der beginnt und viele, ich glaube auch viele Schüler haben das in ihrer Lernzeit schon erlebt und sind fast darauf sozialisiert worden, dass sie eigentlich frustriert klein beigegeben haben, innerlich weggeschwenkt, geflüchtet, was auch immer. Und ich möchte Sie ermutigen, gerade am heutigen Morgen was ganz anderes zu tun, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, zwei Dinge, also eigentlich vor allem eines. Der wirkliche Hebel ist Ihre eigene Latte. Und ich glaube sogar, je nachdem, wie ausgeprägt sie in Ihnen kultiviert worden ist, können Sie nicht einfach gleich heute sagen, die nehme ich mal runter. Aber vielleicht ein klein bisschen schon. Bitten Sie auch Gott darum, dass Sie Ihre Latte runternehmen können. Was passiert nämlich? Sie werden sich entspannen. Und wenn Sie einschlafen heute Morgen, ist das nicht so schlimm. Der Herr schenkt es den Seinen im Schlaf. Nee, ich meine, nehmen Sie die Latte runter, die Spannung geht runter und wissen Sie was? Mit der Zeit wird etwas ganz Wunderbares geschehen. Ihre Ist-Latte wird raufkommen. Na? Das ist ja sehr, sehr schön. Und ich möchte Sie ermutigen, auch in dieser Haltung, diesen Morgen auch von Gott zu empfangen, was er Ihnen schenken möchte. Und ich möchte noch beten mit uns. Vater, vielen Dank für diesen neuen Tag. Danke, dass wir jetzt wieder hier sein dürfen. Und es ist viel, es ist auch für mich viel. Vielen Dank, dass du uns beschenkst und dass wir lernen dürfen, von Moment zu Moment, von Stunde zu Stunde, nicht auf Vorrat und nicht unter der Sklaverei unserer eigenen Erwartungen zu leben, sondern aus deiner Kraft und Gnade. Bitte lass uns das auch zu einem nach- und eindrücklichen Erleben werden, hier in diesen Tagen. Bitte beschenke du uns, bitte lass es uns auch nicht einfach an uns herunterlaufen und herunterrieseln, sondern lass uns wirklich unsere Herzen öffnen, unsere ganze Schaltzentrale. Verstelle du unsere Einstellungen, gib du uns eine neue Sehnsucht, einen Willen auch und eine Freude, Gewohnheiten zu verändern. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, das ist ein Privileg. Segne dieses Haus, segne auch die Leitung und danke, dass wir uns dein Wort öffnen dürfen. Amen. Noch ein ganz kurzer Hinweis, Katrin, oder ihr könnt nachher, stehst du mal kurz auf, du musst nichts sagen, ich sag's, ne? Genau, ihr könnt zu ihr gehen, sie hat ein Angebot in nächster Zeit zum Thema Sexualität und Single-Sein von Monika Riva. Und ich weise sehr gern darauf hin, ich habe ja gestern gesagt, das ist ein Thema, was unterbelichtet ist, stark unterbelichtet und wunderbar, dass es ein solches Angebot gibt. Wer sich interessiert, gerne zu ihr gehen, sie kann nähere Informationen geben. Und jetzt steigen wir ein mit einer Frage. Die Frage, die ich Sie bitte, sich Ihrem Nachbarn zuzuwenden, ist folgende heute Morgen. Was haben Sie bisher gelernt, wie Sie Briefe lesen können im Neuen Testament? Was sind so die Erkenntnisse bis jetzt oder die Erkenntnis bezüglich dem Lesen von neutestamentlichen Briefen? Bitte schön. Dann wollen wir einsteigen. Mit was steigen wir ein? Ich habe jetzt ja die Gelegenheit noch, oder umgekehrt formuliert, Sie müssen nämlich noch zwei weitere Tage ertragen. Mir gibt es die Gelegenheit, etwas ausführlicher auf den ersten und dann auf den zweiten Korintherbrief einzugehen. Ich freue mich sehr darüber. Ich werde heute über den ersten Korintherbrief sprechen. Morgen über den zweiten Korintherbrief, der mir ein großes Herzensanliegen ist, Schwachheit, das wird morgen das Thema sein. Meine Schwachheit, Gottes Kraft. Und am Freitag den Hebräerbrief mit Ihnen näher anschauen. Heute geht es um den ersten Korintherbrief. Und wie ich es schon an den vorigen Tagen gemacht habe, ich mache so eine erste, ein Touché, so ein erstes Herantasten an den Brief mit einigen Stellen, die ich Ihnen vorlese. Und ich beginne wiederum mit dem Anfang, der ist ja immer sehr interessant. Und auch der dritte Brief, den wir uns zuwenden, beginnt mit dem gleichen Wort, nämlich mit Paulus. Also ein weiterer Paulusbrief liegt vor uns. Und wir haben schon bei den anderen Briefen gesehen, dass er sich immer auch gleich am Anfang des Briefes positioniert. Und es ist interessant, dass er sich hier als berufener Apostel wiederum vorstellt, also wiederum auf seine Apostelschaft zu sprechen kommt. Da können Sie mich ja fragen, ja, macht er das dann irgendwo nicht? Das ist ja immer bis jetzt so gewesen. Ja, das ist durchaus der Fall, wenn Sie zum Beispiel den Philipperbrief aufschlagen. dann sehen Sie einfach Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi an alle Heiligen. Dort spricht er gar nicht davon am Anfang, von seinem Apostelamt. Das erwähnt er dort gar nicht. Also es ist schon gewichtig, wie er sich am Anfang positioniert. Er positioniert sich als berufener Apostel durch Gottes Willen und er nimmt noch jemanden dazu, den Sosthenes, den Bruder, der er als Bruder vorstellt, also jemanden aus den eigenen Reihen der Korinther. Und er wendet sich an wen, auch das ist sehr bedeutsam, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Ganz, ganz auch für die Ekklesiologie, für die Lehre der Gemeinde ein ganz eminent wichtiger Vers, weil hier steht, dass die Gemeinde Gottes an einem ganz bestimmten Ort ist. Es ist ein Beleg für die Ortsgemeinde. Und ich schalte noch ganz kurz einen Vers aus Kapitel 16 dazu. Da lesen wir in Kapitel 16, Vers 19 in der Grußliste von Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Also noch konkreter, es gibt Ortsgemeinde und es gibt Gemeinde, die sich in einem Haus getroffen hat bei einem Ehepaar, Mitarbeiter, Ehepaar von Paulus. Sehr wichtig, die Gemeinde ist Gottes weltweiter Leib, diese geheimnisvolle Einheit aller Gläubigen, aller Zeiten. Sie drückt sich ganz konkret an einem Ort aus mit einem Zusammenkommen. Übrigens ist auch 1. Korinther immer wieder erwähnt. Ich mache ein Beispiel, um Ihnen so zu sensibilisieren. Es taucht mehrmals der Ausdruck auf, wenn ihr zusammenkommt. Zum Beispiel 11, Vers 17 spricht Paulus davon, dass eure Zusammenkünfte, und dann sagt er, wie diese ist, oder wenn ihr zusammenkommt, zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 26, wenn ihr zusammenkommt. Also das sind bestimmte Treffen. Also die weltweite Gemeinde Gottes, der Leib der Gläubigen aller Zeiten, findet seinen örtlichen Ausdruck an einem bestimmten Ort, in einem Zusammenkommen. Sehr wichtiger Gedanke. Manchmal muss man das auch wieder mal bedenken. Es scheint einem so selbstverständlich, aber es ist ein biblischer Gedanke. Und sehr spannend ist, dass Paulus sagt, übrigens gilt dieser Brief nicht nur dieser Gemeinde in Korinth, sondern er fügt gleich hinzu, und auch das macht er immer wieder während dem Brief, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort. Also er betont ganz ausdrücklich, dass dieser Brief nicht nur für diese Gemeinde Gültigkeit hat, sondern auch für alle anderen Gemeinden. Das betont er auch besonders, und ich glaube nicht von ungefähr, wenn man den Inhalt anguckt des 1. Korintherbriefes, ist es schon sehr einsichtig, dass er das gleich zu Beginn betont. Wir gehen mal zum Briefschluss und gucken uns an, was dann der Paulus sagt, wo er gerade ist und was er gerade vorhat. Ganz ähnlich haben wir das schon im Römerbrief gesehen, dass er das tut. Auch hier im 1. Korintherbrief haben wir hilfreiche Hinweise. 1. Korinther 16, ab Vers 5 lese ich einige Verse. Ich, Paulus, werde zu euch kommen, also er kündigt einen Besuch an, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen, das Reiseplan. Bei euch aber werde ich vielleicht, so sehen wir schon, der Paulus lebt im Vielleicht-Modus. Haben wir schon gesehen in Rom, er wollte unbedingt nach Rom kommen und es hat noch nie geklappt. Und ich habe Ihnen gestern gesagt, es war dann ganz anders. Als er wirklich nach Rom gekommen ist, war es dann ganz anders. Er ist zwar nach Rom gekommen, aber völlig anderem Weg, als er sich dachte, nämlich als Gefangener durch Schiffbruch. Und hier sehen Sie so diese Grundhaltung, vielleicht werde ich bei Ihnen, bei euch überwintern, verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Auch diese Hinzufügung, nicht unwesentlich, wenn der Herr es zulässt. Und ich glaube, diese Haltung von Paulus können wir uns so auch für das eigene Leben immer wieder neu vor Augen führen lassen, wenn der Herr es zulässt. Welche Flexibilität gebe ich seinem Wirken in meinem Tag, in meinem Leben? Muss es alles immer nach meinem Kopf gehen? Der Paulus war in einer ganz anderen Verfassung. Und dann sagt er etwas über seine Pläne. Ich werde bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Aha, da wissen wir, Paulus schreibt also von Ephesus aus. Er ist in Ephesus noch eine Zeit lang. Und warum? Er sagt, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Und wissen Sie was? Wenn eine Tür weit und vielversprechend offen ist, dann kommt noch was hinzu. Und es gibt viele Widersacher. Das gehört zusammen. Je weiter und je offener die Tür auch Ihres Lebens, desto stärker das Wirken des Widersachers. Seien Sie darauf gefasst. Dann spricht er noch von Timotheus, da kommen wird und das ihn aufnehmen sollten. Vielleicht gar nicht unwesentlich, es verrät auch etwas über die Gemeinden, wie er sie einschätzte, Vers 10. Wenn aber Timotheus, ein Mitarbeiter von Paulus, kommt, so seht zu, was sollen sie zusehen, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Das war nicht so ganz einfach offenbar für Timotheus zu kommen. Und seht doch zu, dass er sich nicht ständig fürchten muss vor euch. Denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Darum soll ihn niemand, was steht hier, geringschätzen. Aha, eine Gemeinde, die offenbar sich sehr ein sicheres Urteil zutraute, wie sie andere einschätzen musste. Und dieses Urteil betraf, wie wir wissen, vor allem die Gebiete der Rhetorik. Ein guter Redner, ein, der sich wirklich echt gut auch präsentierte, der hatte so viele Chancen bei den Korinthern. So sagt er im 2. Korintherbrief, ich glaube es ist Kapitel 10 oder Kapitel 11, sagt er an einer Stelle, also wenn jemand kommt und einen sauberen Auftritt hat, dann hat er schon gewonnen bei euch. Ist euch egal, was er sagt. Das war das Problem der Korinther und es ist nicht so untypisch bis heute geblieben, ein solches Merkmal. Dies also, an wen er schreibt und wo er ist, also es ist in Ephesus, er plant zu kommen. Und nun noch einige kurze Schlaglichter, um was es denn geht, über was spricht er denn? Kapitel 1, Vers 11, er spricht erstens über, mit dem beginnt er, über Streitigkeiten. Also erstens, Paulus spricht über Streitigkeiten. Wir kommen nachher gleich darauf zurück. Aha, interessant, ne? Auch interessant, dass er das an den Anfang des Briefes stellt, oder fast an den Anfang. Das geht dann bis Kapitel 4. Und ich lese noch einen Vers dazu, einfach so, um das erste Gefühl so zu wecken. Paulus stellt sich neben die anspruchsvollen Korinther so. 4, Vers 13. So als Kontrastprogramm. Kapitel 4, Vers 13. Ich lese schon ab Vers 10. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Paulus war Zeltmacher. sich immer wieder das eigene Geld verdient. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Und jetzt kommt's noch so der Deckel drauf. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Und jetzt sagt er diesen verwöhnten, reichen, eingebildeten Korinthern, ihr merkt schon den ganzen, jetzt kommen wir zur melodischen Linie, zum Kehricht der Welt sind wir geworden. Schmecken Sie schon den Kehricht? So in der Nase, wie er so aufsteigt, wenn es heiß ist? Das ist unangenehm, ne? Zum Abschaum aller bis jetzt. Also Sie sehen, dieser Paulus, provokativ, interessant, wir werden gleich darauf zurückkommen. Also Streitigkeiten, Paulus präsentiert sich diesen Korinthern gegenüber als mühsam arbeitender, Verfolgter, immer wieder die Existenz ringender Diener des Herrn. Von was schreibt denn Paulus noch, außer von den Streitigkeiten? Kapitel 5, Vers 1. Paulus spricht zweitens von Unzucht unter euch. Und zwar einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Nämlich, dass einer die Frau seines Vaters hat. Ja, einen Fall der Sexualethik in dieser Gemeinde, dass jemand die Frau seines Vaters hat. Das war auch ein Thema, was er darüber schreibt. Nicht gerade das angenehmste Thema. Was schreibt er denn da noch? Drittens, Kapitel 6, Vers 1. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Er spricht über Beschwerden, über Gerichtsfälle unter den Korinthern. Das ist das dritte Thema. Die protestierten gegeneinander, machen Gerichtsfälle. Worüber spricht er noch? Kapitel 6, auch noch im sechsten Kapitel, dann ab Vers 9. Oder lesen wir den Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Eines der berühmtesten Sätze, die zu den Sätzen gehören, die am meisten aus ihrem Zusammenhang herausgenommen werden, um etwas Eigenes zu rechtfertigen. Paulus greift hier ein Argument der Korinther auf, die sagen, alles ist erlaubt. Das war die Aussage der Korinther, sind sich die Eisleger einig. Und was war denn erlaubt? Sie gingen ins Bordell und sagten, das ist ja quasi mit unserem Körper, was wir machen. Aber unser Geist ist ja irgendwie gerettet. Also sie trennten Geist und Körper. Thema gestern Abend auch schon erwähnt. Ein weiteres Thema, worüber er schreibt. Über was schreibt er noch? Kapitel 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Ha, spannend, ne? Die einen gingen ins Bordell und die anderen sagten, es sei gut, keine Frau zu berühren. Ganz Enthaltsamkeit. Also darüber schreibt er auch noch über Ehe und Single-Sein. Da waren einige Missverständnisse in der Gemeinde. Was schreibt er denn noch? Kapitel 8, Vers 1. Was aber die Götzenopfer angeht, Pünktchen, 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 er schreibt über eine Angelegenheit von Götzenopfern. Wir erfahren dann aus den folgenden Kapiteln, dass es darum ging, um die Frage, darf man den Götzen geopfertes Fleisch kaufen auf dem Markt und essen? Um diese Frage ging es. Und er holt dann weit aus bis Kapitel 10 und ab Kapitel 11 kommen einige weitere Dinge in den Vordergrund, die mehr das Zusammenkommen betreffen, eben dieser Gemeinde. Unter anderem steht in Kapitel 12, Vers 1, über die Geisteswirkungen griechisch Pneumatika, über die Geistesgaben. Aber ihr Brüder will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Also Paulus spricht auch über die Geistesgaben und über einige weitere Dinge, die in dieser Gemeinde beim Zusammenkommen wichtig waren. Und über was spricht er noch? Noch eine letzte Stelle, 15, Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, Kapitel 15, Vers 12, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Also es gab Leute, die sagten, es gibt keine Auferstehung der Toten. Darüber spricht er auch in diesem Brief. Ja, hier so ein erstes so Gefühl zu bekommen. Also dieser Paulus ist in Ephesus. Er will zu ihnen kommen. Ich komme gleich auf die Geschichte. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth, sagt aber ganz ausdrücklich, es gilt auch für die anderen Gemeinden. Und er spricht eigentlich über eine ganze Reihe von Problemen, die in dieser Gemeinde vorkamen. Und er benennt sie auch sehr klar. Wir können sie sehr klar aneinander reihen. Darum habe ich auch geschrieben auf dem Blatt, um was geht es. Es geht eigentlich um ein Leben, auf eine Ethik aus christlicher Weltsicht an eine Gemeinde im Chaos. So habe ich es mal beschrieben. Und ich möchte jetzt als nächstes kurz beschreiben, ich habe es Ihnen unten stichwortartig abgebildet, ich möchte Ihnen kurz schildern, wie denn die Beziehungsgeschichte zwischen Paulus und den Korinthern sich gestaltete. Also zweiter Punkt ist jetzt die Beziehungsgeschichte von Paulus mit den Korinthern. Die muss man wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lassen, beziehungsweise etwas im Kopf haben, weil das ist eine sehr intensive Geschichte von Paulus mit dieser Gemeinde. Sie beginnt eigentlich schon ganz bewegt, und dafür schlagen wir kurz Apostelgeschichte 18 auf. Das ist ein Kapitel, was ich immer wieder erwähnt in diesen Tagen. Paulus kam dort im Rahmen seiner zweiten Missionsreise nach Korinth. Steht Apostelgeschichte 18. Er kommt nach Korinth und er bleibt dort sehr lange Zeit, über ein Jahr. Wir lesen in Apostelgeschichte 18, dass er dort Priscilla und Aquila trifft. Die hat er auch erwähnt im ersten Korintherbrief. Er trifft noch mehr in diesem Kapitel. Er trifft zum Beispiel auch einen Gelehrten, nämlich den Apollos. Von dem lesen wir in Vers 24. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. Also da war ein jüdischer Gelehrter, der irgendwann zum Christentum oder sich bekehrt hat. Priscilla und Aquila klären ihn dann noch mehr auf. Und er war offenbar dann auch der Gemeinde in Korinth bekannt. In Korinth nimmt er einen sehr wichtigen Platz, auch ein vor allem im Rahmen dieser Streitigkeiten, ein sehr begabter Mann. Und Sie können sich vorstellen, wenn ein begabter Rhetor, ein begabter Redner nach Korinth kann, dann gab es schon die einen, die sagten, juhu, endlich kommt er zu uns, endlich mal einer, der uns gefällt. Also er traf verschiedene Leute an, unter anderem Priscilla und Aquila, später auch noch in Ephesus dann diesen Apollos, der eben auch nach Korinth dann kam und mit der Gemeinde bekannt wurde. Er predigt zuerst, es steht noch ein wichtiger Hinweis in Vers 3, dass sie arbeiteten und vom Beruf Zeltmacher waren. Das ist auch noch wichtig für den ersten Korintherbrief und auch für den zweiten. Paulus arbeitete gerade in jener Gemeinde, die sicher die Kohle gehabt hätte, um ihm die fetteste Villa zu geben, in Korinth gestanden ist, oder vielleicht auch noch eine zweite. Die hätten alles gehabt, ihm zur Verfügung zu stellen, aber gerade das nützte er nicht aus. Er schreibt das auch in 1. Korinther 9. Er bleibt dann dort, er verkündigt das Evangelium in der Synagoge. Es gibt Widerstand und es gibt so viel Widerstand in Korinth, dass Paulus im Vers 9 direkt von Jesus getröstet wird. 18 Vers 9, der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Das war also eine Stadt, wo Paulus eigentlich, ich sage es auf Deutsch, den Schwanz einziehen wollte und das Gefühl hatte, nee, hier geht's nicht. Und er wurde dann ermutigt, sich nicht zu fürchten, auch ein Paulus entmutigt, so dass er sich fürchtete und eigentlich sagte, keine Chance. Er wurde ermutigt und bleibt dann in Vers 11 ein Jahr und 6 Monate und lehrte ihnen, was lehrte er sie? Das Wort Gottes. Also Paulus in Korinth, Paulus arbeitend und evangelisierend, länger in dieser Stadt, neben Ephesus der längste Aufenthalt von Paulus an einem Ort, und so begann diese Beziehungsgeschichte. Es wurde dann die Gemeinde gegründet in dieser Zeit, und als Paulus weitergezogen war, und jetzt beginne ich mit der ganzen Rekonstruktion dieser Beziehungsgeschichte, Paulus zog also weiter nach langer Zeit, und was bekam er? Er bekam wahrscheinlich die Nachrichten, dass nicht alles so gut lief. Das bekam er nicht nur einmal, sondern immer wieder. Quasi die Korinther waren sein Sorgenkind, so könnte man es sagen. Sobald er aus jener Stadt weg war, wo er ja wirklich lang und nachhaltig gewirkt hat, kamen Nachrichten und Paulus hat auf diese Nachrichten reagiert mit einem Brief. Achtung, dieser Brief, mit dem er reagiert hat, ist nicht der erste Korintherbrief. Es ist ein Brief, den wir nicht mehr haben. Also Paulus hat den ersten Brief geschrieben dann, als er weg war und von Nachrichten gehört hat. Und jetzt muss ich gerade gucken. 5 Vers 9, in 1. Korinther 5 Vers 9. Spricht er von einem Brief, den er bereits vor diesem ersten Korintherbrief geschrieben hat bezüglich dem Umgang mit Unzüchtigen. Also in diesem Brief muss er schon einige Anweisungen gegeben haben, bezogen auf Problematiken, die schon früher bestanden. Also es gibt einen Brief vor dem ersten Korintherbrief, der ist uns nicht überliefert. Gut, dann wurde dieser Brief geschrieben. Und was war dann das Nächste? Es gab einen Brief von den Korinthern zurück an Paulus, ein Fragebrief. Woher kann ich das herleiten? Eben aus 1. Korinther 7, Vers 1. Da schreibt Paulus, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also Paulus hat einen Brief geschrieben, als er von den Problemen gehört hat. Dann haben sie ihm einen Brief zurückgeschrieben und ihm einige Fragen gestellt, eben bezüglich der Ehe. Es gab Leute in Korinth, die sagten, es ist nicht gut, eine Frau zu berühren. Und die anderen ins Bordell gingen, ebenso waren die Vorlieben unterschiedlich. Und Paulus bezieht sich dann auf einen Fragebrief der Korinther. Und die Antwort auf diesen Fragebrief ist der erste Korintherbrief, den wir hier in der Bibel haben. Es ist aber nicht der erste Brief an die Korinther, sondern es ist der zweite Brief an die Korinther, eigentlich in Wirklichkeit. Das ist etwas verwirrlich, ich weiß, aber es ist wichtig, wenn wir jetzt die zwei Korintherbriefe angucken, dass wir uns das etwas bewusst sind. Ja, wie ist dieser erste Korintherbrief angekommen? Wir sind ja sehr gespannt, wenn wir denken, was da Paulus alles angesprochen hat. Wie haben die Korinther diesen Brief verdaut? Fragen wir uns, wir wissen es. Sie haben ihn nicht gut verdaut, gar nicht gut. Und wie wir aus dem 2. Korinther 2 rekonstruieren können, gab es nach diesem 1. Korintherbrief der Bibel einen zweiten Besuch von Paulus in Korinth. Und dieser Besuch war wohl unglaublich konfrontativ. Also es gab einen zweiten Besuch bei den Korinthern und der war nicht so toll. Paulus hat eine riesige Auseinandersetzung gehabt, als er gekommen war nach Korinth. Und er war dann nach diesem Besuch eigentlich so betroffen über das, was sich dort ereignete, dass er noch einen Brief schrieb, den dritten Brief an die Korinther. Das ist eben, der ist ebenfalls nicht in der Bibel. Aber es gibt einen dritten Brief an die Korinther, das war eben der Tränenbrief. Aus Kapitel 2. Korinther 2, Vers 4 spricht er davon, dass er unter vielen Tränen einen Brief geschrieben hat. Also nochmals, Paulus zuerst ganz lange in Korinth, nachher weg, schlechte Nachrichten, hat einen ersten Brief geschickt, die haben ihn einen Brief zurückgeschickt, dann kommt der erste Korintherbrief der Bibel, dann kommt ein Besuch von Paulus und dann ein Tränenbrief, weil er so bestürzt war über das, was jetzt sich dort ereignet hat. Und dann, nach diesem Tränenbrief, hat er eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil er dachte, wie kommt wohl nun mein dritter Brief in dieser Gemeinde an? Und da schreibt er im zweiten Korintherbrief, wie er unruhig war. Er war total unruhig. Wie kommt das wohl an? Er hatte keine Ruhe, 2 Vers 13. Und nicht nur, weil er den Titus nicht fand, sondern auch, weil er endlich Nachrichten haben wollte, wie ist jetzt dieser dritte Brief bei den Korinthern angekommen. Und er hat den Titus geschickt und hat sehnsüchtig auf seine Rückkehr gewartet. Und dann, als er zurückgekommen ist, 7 Vers 13 im 2. Korintherbrief, wurde er unglaublich erleichtert, weil dieser Titus brachte die Nachricht, dass dieser dritte Brief eine Buße, eine von Gott gewirkte Buße bei den Korinthern bewirkt hat. Also Paulus unendlich erleichtert und er war überschwänglich vor Freude, wir werden es morgen anschauen. Und man hätte jetzt sagen können, ja, jetzt endlich alles in Ordnung. Ja, denkste. Der letzte Teil des zweiten Korintherbriefs zeigt, wahrscheinlich kurz nachdem er diese Erleichterung durch die Buße, von der er durch Titus gehört hatte, und den vierten Brief an die Korinther, das ist der zweite Korintherbrief, schon abgefasst hatte, wahrscheinlich zum Teil, kamen neue Nachrichten, neue beunruhigende Nachrichten, dass nämlich ganz gute Rhetoren nach Korinth gekommen waren und sich dort eingenistet hatten und gegen Paulus hetzten. Naja, wieder neue Nachrichten gekommen. Und so ist es, kam es, dass er im 2. Korintherbrief im 13. Kapitel, Vers 1 schreibt, dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Also er kündigt dann seinen dritten Besuch an. Also den ersten hat er ja gemacht, als er die Gemeinde gegründet hat, den zweiten einen sehr konfrontativen. Dann gab es den Briefwechsel, die Nachricht von Titus, jetzt die neuen schlechten Nachrichten, dann der vierte Brief an die Korinther, das ist der zweite Korintherbrief, mit der Ankündigung, dass er noch wohl ein drittes Mal zu kommen gedachte. Und er schreibt dann nochmals im 13. Kapitel, dass er hofft, dass wenn er das dritte Mal kommt, ja Vers 2, ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus, wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme. Also er sagt, ich riskiere auch einen weiteren Besuch und wenn es immer noch nicht in Ordnung ist, ich werde euch auch ein drittes Mal nicht schonen. Das ist 2. Korinther 13, Vers 2, sagt er, auch wenn ich das dritte Mal komme, werde ich kein Süßholz raspeln, sondern ich werde euch nicht schonen. Also mir kommt diese Beziehungsgeschichte zwischen Paulus und Korinth vor, so wie eine Geschichte zwischen Eltern und Sorgenkindern. Das kann man nicht besser zusammenfassen. Dieser Paulus, da war doch wirklich gefordert mit diesen Korinthern. Und da schreibt er auch in 2. Korinther 11, die Sorge, die täglich auf mich eindringt, der Gemeinden. Und ich glaube, er hatte auch die Korinther mit im Kopf. Diese tägliche Sorge um diese Korinther, die haben ihn echt sehr viel Kraft, Herzblut, Schweiß und vor allem Tränen gekostet. Und sie merken jetzt etwas, und das ist wichtig für die melodische Linie dieser zwei Korintherbriefe, da geht es wiederum um ganz vieles. Es geht um einen passenden Umgang eines Lehrers, eines Gemeindegründers, eines Evangelisten mit der Gemeinde, die, sagen wir es mal so, furchtbar eingebildet war auf ihren sozialen Status. Das kommt klar raus aus den ganzen Korintherbriefen. Die waren ziemlich selbstsicher und sie waren eben auch verwöhnt, nicht nur finanziell, sondern wir lesen in 1. Korinther 1, ab Vers 4, wenn Sie mal aufschlagen, 1. Korinther 4, Vers 1, 1, Vers 1, 1. Korinther 1, Vers 4 bis 9. Hier dankt Paulus, interessant, beim Galaterbrief hat er nicht gedankt, hier dankt er. Er dankt auch für eine Gemeinde im Chaos. Er dankt nicht, wenn das Evangelium verdreht wird. Dann kann er nur noch warnen und verfluchen, weil das ist das Zentrale. Aber an eine Gemeinde im Chaos, die verdankt er sogar ganz tüchtig. Und ganz spannend, wie er das tut, 1. Korinther 1, 4. Ich danke meinen Gott alle Zeit euretwegen für die vielen Reichtümer, die ihr euch aufgehäuft habt. Nee, sagt er nicht. Für die Gnade Gottes, die euch in Christus gegeben ist. Dass ihr euch so arg hochgearbeitet habt. Nein. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid. Nicht sie sind zu Reichtum gekommen, sondern sie sind reich gemacht in der Gnade durch Christus. Merken Sie denn die Schwerpunktverlagerung? Und er spricht davon, Vers 8, dass auch dieses Christus es ist, der euch festmachen wird bis ans Ende. Das ist eine ganz spannende Perspektive von Paulus. Er sagt, er blickt auf die Gnade von Jesus und er sagt, das ist das, was er verdankt. Er verdankt nicht, dass diese Gemeinde so unglaublich reich war oder was auch immer, rhetorisch brillant und vielleicht auch so stark gewachsen, sondern er dankt für die Gnade, die diese Gemeinde reich gemacht hat. Und er dankt für die Gnade, die diese Gemeinde bis zum Schluss halten wird. Merken Sie den Unterschied? Das ist ein ganz bedeutsamer Unterschied. Er wird euch festmachen. Na, das Sorgenkind, kann er das selber halten? Können Sie sich selber halten? Nein, er weiß von Anfang an, Jesus wird sie festmachen, bis ans Ende. Ich finde es wunderschön, wie Paulus hier mit dieser Haltung, in der er auch dieser Gemeinde begegnet, bei allen Dingen, die er ihnen auch nachher vorwerfen, mit denen er sie auch konfrontieren muss. Und jetzt gebe ich das Mikro kurz zu Ihnen, dass Sie sich nochmals rekapitulieren können. Was ist hier passiert? An wen schreibt der Paulus? Was ist so der Groove des Briefes? Und wie war so diese Beziehungsgeschichte? Ist ja nicht ganz eine einfache, aber Beziehungsgeschichten sind nie einfach. Bitte schön. Ich mache ja das, wie ich schon gesagt habe, nicht einfach so, sondern Sie lernen am besten, wenn Sie anderen es weitergeben. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, wo Sie jemandem etwas von der Beziehungsgeschichte zwischen Paulus und Korinth erzählt haben. Vielleicht Kindern oder auch Eltern oder Großkindern, Enkeln. Gott, ich sage es nochmals, was ich gestern gesagt habe, Gott hat es so eingerichtet, dass wir am besten lernen, wenn wir weitergeben. Ich finde das genial. Darum auch immer wieder dieser Austausch, das ist eine wunderbare Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass ich mute mir nicht zu, dass ich das Gefühl hätte, dass was ich sage, da das Entscheidende. Oftmals sind es ganz kleine Bemerkungen vielleicht von Ihrem Nachbarn oder ein, was der Heilige Geist Ihnen gerade im Bibeltext zeigt, das viel wichtiger ist als das, was ich Ihnen sage. Ich kann Ihnen einfach einige Anstöße geben und vor der Pause 6 Punkte, wie Paulus mit Streitigkeiten umging. 6 Punkte, wie Paulus mit Streitigkeiten umging. Es ist nicht abschließend, aber ich möchte Ihnen 6 markante Punkte geben aus diesen Kapiteln 1 bis 4. Und jetzt merken Sie auch, wenn ich mal diesen Rahmen habe, wenn ich die melodische Linie habe, dann gucke ich ja mal, wie geht er dann um? Das ist ja spannend, das ist ein Modell, wie Paulus mit Streitigkeiten umging. Wir können unendlich viel lernen aus diesen ersten 4 Kapiteln. Sicher mehr, als ich jetzt gleich sagen werde. Also erstens, er bringt das Problem ganz am Anfang auf den Tisch, die Streitigkeiten. Er bringt das Problem ganz am Anfang auf den Tisch. Ganz wichtig. Und ich füge noch an, er bringt es in der richtigen Haltung auf den Tisch. Ich habe Ihnen gleich von diesem Dank auch noch geschildert, dass er sagt, er vertraut nicht in erster Linie auf die Korinther und dass sie schon vernünftig sein werden. Nein, er vertraut auf die Gnade von Jesus und dass er sie bis ans Ende festmachen wird. Das ist die Haltung, in der er eben das Problem so gleich auf den Tisch bringt. Und ich glaube, das hängt zusammen. Das Zutrauen, dass Jesus eben sein Werk vollenden wird, gibt ihm den Mut, das Problem auch gleich auf den Tisch zu bringen. Verstehen Sie den Zusammenhang? Ich finde das so wichtig. Das ist das Erste. Zweiter Punkt. Er benennt die Gerüchte. Paulus benennt die Gerüchte. Er sagt nämlich gleich in 1 Vers 10 oder Vers 11, mir ist durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Er benennt die Gerüchte und er sagt auch gleich die Quelle der Gerüchte. Er sagt nicht, irgendjemand hat mir irgendwann zu spät, nee, er sagt, die Leute der Chloe haben mir gesagt, das sind Streitigkeiten. Er benennt die Quelle und er sagt auch gleich den Inhalt dieser, was ihm dazugetragen wurde. Er sagt, wovon rede ich denn, Vers 12? Jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, also Petrus, der offenbar auch die Korinther kannte, und ich, das sind die ganz Frommen, ich gehöre zu Christus. Also es gab Parteiungen, es gab Präferenzen, Lehrerpräferenzen. Also Paulus bringt nicht nur das Problem am Anfang auf den Tisch, sondern er benennt auch gleich die Quelle und den Inhalt dessen, was ihm zugetragen wurde. Das ist der zweite Punkt. Drittens, Paulus entgegnet zuerst mit dem zentralen theologischen Argument. Er begegnet mit dem zentralen theologischen Argument. Er kommt nicht gleich und sagt, so und jetzt, nein, liebe Kinder. Nee, sondern er geht zuerst auf das Zentrum, auf das, was hinter dem allen steht. Er geht nämlich zuerst, ab 1 Vers 18, auf das Wort vom Kreuz. Er sagt, euer Problem, das Problem mit den Parteiungen ist nur das Symptom. Die Ursache greift viel tiefer. Ihr seid auf was Falsches fokussiert. Ihr seid nicht auf das Wort vom Kreuz fokussiert, sondern auf die Weisheit dieser Welt. Das Problem dahinter. Also er geht auf das Problem dahinter. Das ist der dritte Punkt. Viertens, Paulus zeigt auf, noch, und das ist das zweite theologische Argument, was er hier bringt, dass der Geist Gottes einen Menschen Verständnis schenkt. Also zweites theologisches Argument, der Geist Gottes schenkt einem Menschen Verständnis. Das ist ganz wichtig, wird immer wieder vergessen, wenn wir mit Menschen sprechen, die noch nicht erneuert sind. Wir können nicht einfach ansprechen und sagen, wir haben eine gemeinsame Basis in dem Sinne, dass wir einfach an eure Vernunft appellieren können. Das geht gar nicht. 2 Vers 14 sagt Paulus, ganz wichtig, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also Paulus macht zuerst zwei ganz wichtige, einschneidende theologische Argumente klar. was hinter den Symptomen steht, erstens zeigt, dass das Wort vom Kreuz der Weisheit und dem rhetorischen Geschick, worauf die Korinther sich das Heil erhofften, eben nicht das Heil bringt. Und zweitens, er zeigt auf, dass der Geist Gottes einen Menschen, einen natürlichen Menschen, erneuert und dass er dann eine neue Art der Urteilsbildung bekommen muss. Das heißt, ein nicht bekehrter Mensch, der kann ja nur nach diesen rhetorischen Gesichtspunkten urteilen. Verstehen Sie, was der Umkehrschluss ist? Und jetzt sagt er, wenn ihr also von Neuem geboren worden seid und immer noch so urteilt wie jemand, der nicht neu geboren ist, wiedergeboren ist, dann komme ich zu einem Schluss. 3 Vers 1. Ich konnte zu euch nicht reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen und Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Ihr konntet sie nicht vertragen, sondern ihr könnt sie auch noch jetzt nicht vertragen. Boah, jetzt fährt er ein. Jetzt macht er die Schlussfolgerung aus diesen zwei theologischen Argumenten und sagt, ihr habt das Gefühl, ihr seid die besten Zuschauer. Ihr könnt sagen, wow, diese Rhetorik und dieses Argument und Auftritt und Aussehen und alles, das könnt ihr super beurteilen. Aber bezüglich der geistlichen Dinge seid ihr Unmündige und ich habe euch im Fall nicht das Beste gegeben, sondern Babymilch. Ihr seid noch Babys. Ist das klar so? So in der Tonalität? Merken Sie die Melodie? Ja. Das Zweite, sehr gute Frage, genau das Zweite. Er sagt einerseits, ein nicht wiedergeborener Mensch kann das gar nicht unterscheiden, aber ihr seid ja wiedergeboren, aber handelt noch im alten Muster. Das heißt, Paulus sieht ja das Potenzial der Korinther, schon in den ersten Versen wird es klar, die Gnade ist reich bei ihnen. Und er sagt aber, weil er immer noch im Alten lebt, seid ihr immer noch zurückgeblieben. Also er sagt den so fortschrittlichen Leuten, ihr seid noch ganz am Anfang. Das ist schon eine harte Botschaft. Also er zieht die Konsequenz daraus und er gibt ihnen nachher drei Dinge mit, um das zu untermauern. Also wir sehen diese zwei theologischen Argumente, dann die Konfrontation im Sinne von diese Argumente dann nicht einfach nur abstrakt stehen lassen, sondern sie anzuwenden auf die Korinther, auf die Streithähne. Und da gibt er ihnen drei Hilfestellungen, um das besser zu verstehen, weil das ist hart, was er ihnen gesagt hat. Er gibt ihnen das Bild eines Ackers, er gibt ihnen das Bild eines Hausbaus und er gibt ihnen drittens das Bild seines eigenen Dienstes, um so mal einen Kontrast zu geben. Und auch das Problem besser zu verstehen. Ich kann jetzt nicht in alle Details eingehen, aber nachdem er eigentlich die zentralen Argumente vorgebracht hat, sie gerügt hat, das Anwender das sie, gibt er ihnen unterstützend drei Bilder, also das Bild des Ackers, das Bild des Hausbaus und dann vor allem in Kapitel 4 seinen eigenen Dienst. Ich habe ihnen vorgelesen, er hat ihnen gesagt, wir sind Kehricht. Kehricht dieser Welt. Wenn das kein eindrückliches Bild seines eigenen Dienstes ist. Und er sagt ihnen dann, 4, Vers 6, und damit lasse ich sie in die Pause, und jetzt merken wir so, um was es eigentlich geht. Paulus gibt ihnen das eigene Vorbild, weshalb, weil er sich so toll findet, nein, gar nicht, sondern er sagt, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Das ist genau das, was sie gemacht haben. Sie sind weit über das hinausgegangen. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen aufgebaut und ihren eigenen Maßstab angewandt. Und er möchte den ganz empfindlich und entscheidend korrigieren. Pause bis 5 nach. Das ist gut. Entschuldigung. Also ich wiederhole die Punkte. Erster Punkt war welcher bei Ihnen? Problem auf den Tisch bringen, genau. Und zwar in einer geistlichen Haltung. Er sieht auf Christus und nicht die Korinther. Ganz wichtig. Zweiter Punkt. Genau, er benennt die Quelle der Gerüchte und auch den Inhalt der Gerüchte. Und dann drittens und viertens, er geht zuerst auf die beiden hintergründigen Themen ein. Also er benennt das theologische Problem, nicht das Symptom. Das theologische Problem, die Fokussierung auf die Redeweisheit anstatt auf das Kreuz. Und das alte Muster, dass sie immer noch argumentierten wie Menschen, die den Geist Gottes nicht haben. Das ist der vierte Punkt. Der fünfte Punkt ist, er konfrontiert sie, er wendet diese theologischen Argumente auf sie an. Und der sechste Punkt war, er gibt ihnen drei unterstützende Bilder, um das noch klarer zu machen. Ackerbau, Hausbau, eigenes Leben. Kehricht, Schauspiel der Welt. So, dann machen wir bis 10 nach. Besser 10 nach noch.